Das Evangelium des 11. Sonntags steht bei Matthäus im 4. Kapitel, die Verse 26 bis 34. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagt: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele andere Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Zwei Gleichnisse in einem Evangelium, eins hätte vielleicht ausgereicht, aber es mussten zwei sein. Manchmal macht man eine Wiederholung oder eine Doppelung, damit die Menschen eindrücklicher verstehen, worum es eigentlich geht. Und bei Jesus geht es in diesem Evangelium um das Reich Gottes. Und er macht ihnen an ihren Gleichnissen klar, das, wohin ihr unterwegs seid, das Reich Gottes, das ist kein fernes Ziel, das ist kein unbekanntes Ufer. Die Hinweise darauf, die seht ihr in eurem Alltag. Und als er ihnen das Gleichnis vom Sämann und vom Senfkorn sagte, sind sie sicherlich nicht irgendwo an der Küste vorbeigegangen und waren nicht in den Häuserschluchten Jerusalems, sondern haben möglicherweise neben einem Feld gestanden. Und da war vielleicht auch gerade ein Bauer auf seinem Feld. Und irgendwo war dann vielleicht auch ein Senfkorn aufgegangen und man sah es von weitem. Wenn er ihnen vom Reich Gottes erzählte, dann war das etwas, was zu ihrem Alltag gehörte, womit er es verglich. Das war nichts Fernes, sondern er wies sie immer wieder darauf hin, das, wonach ihr sucht, ist unter euch schon angebrochen und die Hinweise darauf, sie sind nicht irgendwo versteckt, ihr müsst die Augen aufmachen. Die Gleichnisse sind 2000 Jahre alt, vielleicht sogar auf der Tradition her noch älter. Wenige von uns sind heute noch in der Landwirtschaft so verwurzelt, dass ihnen diese Gleichnisse aufgehen. Und wer hat schon in seinem Garten ein Senfkorn irgendwo in die Erde gesät und weiß, wie es aussieht, wenn es aufgegangen ist? Reich Gottes Gleichnisse in unserer Zeit und aus unserer Zeit. Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Es muss etwas sein, was mit unserem Alltag zu tun hat. Etwas, worin wir das Reich Gottes, da wo wir sind, mit den Menschen, mit denen wir leben, wieder entdecken können. Damit es uns nicht fern bleibt. Damit es nicht etwas ist, was wunderbar verschlossen ist, sondern etwas, wo wir jeden Tag merken, da ist das Ziel. Da will ich hinkommen. Und das kann ich hier schon verwirklichen. Ich kann anfangen. Aber es muss alltäglich sein. Nicht, dass das Reich Gottes alltäglich ist, sondern das Suchen und Reden vom Reich Gottes muss mir alltäglich werden, es muss mir zur Normalität werden, denn sonst erfahren die, die vom Reich Gottes noch nichts wissen, überhaupt nichts davon. Und es lohnt nicht, vom Reich Gottes mitten in Deutschland zu erzählen und es mit den Straßenschluchten von Manhattan oder Novosibirsk zu vergleichen. Es müssen Dinge sein, die hier stattfinden. Ich weiß nicht, was Sie heute Mittag noch vorhaben oder gestern Abend getan haben. Ich war gestern Abend bei Freunden zum Essen eingeladen. Das Reich Gottes wie ein Essen. Essen mit Freunden? Mit Jesus müsste man anders formulieren, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem guten Essen bei Freunden. Was macht so ein gutes Essen bei Freunden aus? Erstens, da kommen Menschen zusammen, die sich mögen, die einander vertrauen. Und die Fremden, die dazukommen, die werden mit der Zeit vertraut. Und man hat Zeit füreinander. Da guckt keiner hektisch auf die Uhr und sagt, ich muss in 20 Minuten wieder los, weil der nächste Termin kommt. Mit dem Reich Gottes bei einem guten Freund ist es wie mit der Ewigkeit. Ich habe Zeit für den anderen. Und ein zweites, warum ein gutes Essen bei Freunden wie das Reich Gottes sein kann, das Essen schmeckt gut. Es ist viel übrig, meistens reicht es noch dafür, dass man was eingepackt bekommt und es hätten noch mehr Leute am Tisch Platz gehabt. Das Reich Gottes ist unermesslich, es ist überfließend und ich kann dort, wo ich die kleinen Hinweise darauf entdecke, immer etwas für die andere Zeit, da wo ich weniger Glück habe, da wo mein Leben weniger von der Sonne des Glücks beschienen ist, mitnehmen. Und ein drittes, warum das Essen bei guten Freunden wie das Reich Gottes ist, da hat sich jemand für mich Mühe gemacht. Da hält jemand sein Haus offen. Christus hat sein Leben für uns eingesetzt und die Türen zum Reich Gottes aufgeschlossen, wie ein guter Freund, der mir die Tür öffnet. Und ich selbst bringe immer eine Kleinigkeit mit. Das Reich Gottes ist wie ein gutes Essen bei guten Freunden. Vielleicht laden Sie demnächst selber mal Freunde ein. Sie müssen es denen gar nicht erzählen, aber erleben Sie diesen Moment, wenn Sie sagen, ja, es war schön. Und das ist ein kleiner Hinweis auf das Reich Gottes, weil es hier mitten unter uns schon angebrochen ist. Und Jesus hatte zwei Gleichnisse im Evangelium, also gibt es auch noch ein zweites. Dem Reich Gottes ist es wie mit lächelnden Menschen, die sich im Vorbeigehen auf der Straße freundlich ansehen. Ist immer aufgefallen, wie viele Menschen das tun? Lächelnd, freundlich, sich auf der Straße einfach begegnen und dann weitergehen. Mir ist das im Urlaub in den letzten Tagen aufgefallen. Das tun wahnsinnig wenig Menschen. Da spielt die Größe der Stadt überhaupt keine Rolle. Das kann mitten in einem Dorf passieren, dass Menschen einfach aneinander vorbeigehen. Im Urlaub habe ich sogar bemerkt, dass Menschen im Schatten Sonnenbrillen tragen. Da ist das Visier runtergeklappt. Da sind die Schotten hochgezogen. Ich will mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Ich will hier nur meinen Urlaub machen und will mich entspannen. Wir hatten auf unserem Weg ein kleines Café. Und ich habe dann stundenlang draußen gesessen und habe mich gewundert, dass Menschen aneinander vorbeirennen. Ich dachte mir, was ist da eigentlich los? Und es machte mich einen Tag lang traurig, weil ich irgendwie nicht drauf kam, warum das so ist. Und es könnte jetzt lange dauern, das zu erklären, warum Menschen so miteinander umgehen. Ich habe für mich irgendwann beschlossen, fang an, das anders zu machen. Am zweiten Tag habe ich selber keine Sonnenbrille mehr getragen, dort, wo es nicht notwendig war. Und ich habe die Menschen angesehen, und wenn sie zurückgeguckt haben, dann habe ich sie angelächelt. Nicht angegrinst, sondern einfach ein freundliches Gesicht gemacht. Was passierte? Die meisten drehten sich ein zweites Mal um, weil sie im ersten Moment dachten, da stimmt was nicht. Kennt der mich? Weiß der irgendetwas von mir? Und viele davon haben zurückgelächelt. Weil man sich in einer Touristenstadt öfter begegnet, wurde das irgendwann zu einer Kettenbewegung. Da begegnete man sich im Supermarkt eben wieder und man lächelte von vornherein. Ist dieses sich freundlich ansehen auf der Straße im Vorübergehen ein Hinweis auf das Reich Gottes? Ja. Aber lächeln, sich wahrnehmen und freundlich sein sind nur die Zutaten zu etwas anderem. Das ist sozusagen, als würden Sie Kartoffeln, Fleisch und Möhren in einen Topf werfen und sagen, sei Suppe. Da fehlen noch andere, noch wichtigere Dinge. Für eine gute Suppe braucht es erstmal Wasser. Irgendwohin muss das Ganze ja schwimmen. Wenn der Christ an Wasser denkt, fällt unweigerlich die Taufe ein. Die Grundhaltung, so wie alles, was in einer Suppe ist, vom Wasser umfangen, aber auch getragen wird, ist das, was mit uns in der Taufe geschieht, das, was uns trägt und umfängt. Wir sind erlöst. Kann das nicht eine Grundhaltung sein, aus der die Freundlichkeit erwächst, mit der wir miteinander umgehen? Wie groß kann meine Sorge in diesem Leben sein, dass ich vergessen kann, ich bin erlöst? Und das Zweite, wozu es eine gute Suppe bringt, ist Hitze. Heiliger Geist. Jeder von uns ist mit dem Heiligen Geist beschenkt. Der lodert in jedem von uns. Und das Schöne ist, die Energiekostenabrechnung, dafür zahlen Sie nicht. Sie können also Ihren Heiligen Geist voll aufdrehen, bis zum Anschlag. Lassen Sie es brennen. Und jeden Tag. Und als Drittes, für eine gute Suppe braucht es Zeit. Die muss köcheln und die muss auch noch ziehen können. Erstens, nehmen Sie sich Zeit, um in diese Haltung eingeübt zu werden. Lassen Sie den anderen Zeit, zu reagieren. Und freuen Sie sich an der Zeit, wo das geht. Lächeln, Freundlichkeit und Aufmerksamkeit. Aus der Haltung heraus, weil ich erlöst bin, weil ich weiß, dass die Energie in mir der Heilige Geist ist und weil ich Zeit habe, weil der Christ nicht von Anfang bis Ende, sondern von Anfang bis in Ewigkeit rechnen kann. Das ist eine Grundhaltung, womit wir das Reich Gottes ohne viele Worte einfach im Vorübergehen aneinander bekennen können, darauf hinweisen können, dass es hier mitten unter uns ist. Und wie anders sollte die Botschaft Jesu neben einem Getreidefeld und einem Senfkorn aussehen als so? Verkünden wir mit dem wenigen, aber mit großem Herzen, wozu wir berufen sind. Amen.